Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigen. Das Thema dieses Briefes kann man überschreiben mit dem Titel Gottgemäßes Glaubensleben im Licht der prophetischen Lampe. Der zweite Petrusbrief richtet die Blicke der Gläubigen auf das kommende messianische Königreich und auf die damit verbundene Wiederkunft Christi. Das prophetische Wort, das diese Hoffnung nährt, wird mit einer an einem dunklen Ort scheinenden Lampe verglichen. Das verderbliche Werk von Irrlehrern wird ausführlich beschrieben, um die Erlösten vor ihren Taktiken und Verführungen zu schützen. Petrus schrieb diesen Brief kurz vor seinem Märtyrertod. Es ist daher gewissermaßen sein Testament. Dieser Umstand gibt diesem Schreiben einen besonders feierlichen Charakter. Es besteht also eine sehr enge Parallele zum zweiten Timotheusbrief, weil dieser Brief von Paulus auch aus der Todeszelle verfasst wurde. Und in dem Sinn eben sein Testament war. Petrus war der führende der 12 Apostel für Israel. Paulus war der führende Apostel für, der einzige Apostel für die Heiden. Und beide haben also einen solchen testamentarischen Abschlussbrief verfasst. Der Autor des zweiten Petrusbriefes ist ersichtlich gleich aus dem ersten Vers. Ich lese. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus, Gnade und Friede sei euch vermehrt, in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. In der liberalen Theologie wurde die Echtheit des zweiten Petrusbriefes in Frage gestellt, wie übrigens so viele andere Briefe auch. Zum Beispiel bei den Paulusbriefen wären die allermeisten Briefe unecht, weil sie nicht typisch paulinisch seien. Aber eben der eine Forscher sagt, dieser Brief ist nicht echt, der andere findet, und jener ist nicht echt, und wenn man alle zusammennimmt, ist sowieso praktisch alles nicht echt, weil es eben nicht typisch paulinisch ist. Aber es ist zu sagen, die Liberalen haben allerdings kein einziges stichhaltiges Argument für ihre Position. Also die Argumente, wenn man die anschaut, die sind so schwach und eben überhaupt nicht stichhaltig. Aber die Bezeugung der Echtheit des Briefes wird bestätigt zum Beispiel durch den Judasbrief, der auf den zweiten Petrusbrief anspielt. Im Judasbrief, der übrigens sehr, sehr viele inhaltliche, bis in Details hinein, Parallelen aufweist mit dem zweiten Petrusbrief. Dieser Judasbrief sagt in Vers 17, ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Jetzt vergleichen wir das mit 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebots des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden und nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Merken wir direkte Parallele. Judas, der selbst kein Apostel war, sagt, denkt bitte an die Worte der Apostel, dass sie nicht dass wir, ja, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln, ist eine direkte Anspielung auf den zweiten Petrusbrief. Und so wird also im Neuen Testament sogar der zweite Petrusbrief schon wieder gewissermaßen angeführt und so bestätigt. Der zweite Petrusbrief prophezeit schwere Missstände in der Christenheit. Der Judasbrief berichtet über die Erfüllung dieser Voraussagen. Wenn man zum Beispiel liest in 2. Petrus 2, 1 bis 3, da steht: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie, und so weiter. Jetzt Judas 4, ein Brief, der also später, nach dem zweiten Petrusbrief, geschrieben wurde, sagt in Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also der Petrusbrief kündigt es an und der Judasbrief zeigt, wie bereits in seinen Tagen das begonnen hat, sich zu erfüllen. Weiter gibt es Bestätigungen der Echtheit des Briefes von Petrus durch Methodius von Olympus, das war ein Märtyrer im 2. Jahrhundert, durch Firmilian von Caesarea, gestorben 268, durch Athanasius, 298 bis 373, das war dieser treue Zeuge in dieser schweren Zeit, wo viele die Gottheit Christi leugneten. Und dieser Athanasius hat gekämpft wie ein Löwe, indem er ganz schön anhand der Bibel bewiesen hat, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass Jesus Christus Gott ist. Gott und Mensch in einer Person. Ja, dieser Athanasius hat den zweiten Petrusbrief auch bestätigt. Dann im Katalog des Codex Claromontanus, das ist eine Bibelhandschrift. Der Text dieses Katalogs geht zurück auf das 3. 4. Jahrhundert. Auch darin wird der zweite Petrusbrief als echt aufgelistet. Dann Kyrill von Jerusalem, 315 bis 386. Augustinus, 354 bis 430. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel, bestätigt das auch um 404. Der Brief ist echt. So dann die Synoden von Hippo, 393, Laodicea, 363, 64 und Karthago, 397. Das waren lokale, lokal begrenzte Synoden, die haben alle den zweiten Petrusbrief bestätigt. Sie verwarfen aber den Barnabasbrief und die Briefe des Clemens von Rom, die nicht inspiriert waren, weil sie nicht von Aposteln oder von ihnen anerkannten Propheten geschrieben waren. Nach Epheser 2, Vers 20 ist die Gemeinde ja aufgebaut auf das Fundament, die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so war das Prinzip, ein Buch darf nur als biblisch autoritativ anerkannt werden, wenn es nachweislich durch einen Apostel, einen von den Zwölfen, oder von Paulus geschrieben war, oder durch einen Propheten, der durch diese Apostel anerkannt worden war. Und so haben sie alle anderen Bücher, auch wenn die ganz gute Dinge enthielten, wie der Barnabasbrief und der Clemensbrief, die wurden verworfen. Das waren zwar nützliche Briefe, aber nicht Gottes Wort. Interessant ist Folgendes: Im Neuen Testament gibt es 686 Habax Legomena. das ist der Fachausdruck für Wörter, die im Neuen Testament nur ein einziges Mal vorkommen. Das sind also die Wörter, wenn man beginnt, Griechisch zu lernen, die man eben nicht versteht. Weil man lernt ja nur die häufigen Wörter, ja? Und dann hat man ein Problem mit den Wörtern, die nur fünfmal vorkommen, nur viermal, und am schlimmsten natürlich die Wörter, die nur ein einziges Mal vorkommen. Aber 62 von diesen Wörtern kommen im 1. Petrusbrief vor und 54 im 2. Das heißt, in diesen beiden kurzen Petrusbriefen ist also ein Sechstel Größenordnung dieser seltenen Wörter zu finden. Mit anderen Worten, nirgends im Neuen Testament kommen seltene Ausdrücke so oft vor wie in den Schriften des Petrus. Dieses Kennzeichen, so besonders viele seltene Wörter, das rückt eigentlich die beiden Petrusbriefe eng zusammen. Das ist so ein Beweis, überhaupt nicht, aber das ist schon mal ein interessantes Argument zugunsten dafür, dass hier derselbe Autor schreibt, im ersten wie im zweiten. Aber was es uns auch noch zeigt ist, Petrus besaß offensichtlich einen sehr reichen, umfassenden Wortschatz auf Griechisch. Der Fischer aus Galiläa. Gut, natürlich, viele Menschen in damaligen Israel waren zweisprachig, Hebräisch und Griechisch, oder sogar dreisprachig, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Aber dass man als Fischer dann ein so gutes Griechisch kann, mit einem so reichen Wortschatz, das überrascht, kommt natürlich dazu, dass man davon ausgehen muss, dass ja all diese Apostel in Sprachen reden konnten. Am Pfingsttag konnten sie alle möglichen Sprachen reden, und zwar sogar die Mundarten, also die Aussprache war sogar korrekt. Und das ist durchaus auch ein Gedanke, dass eben die neutestamentlichen Schreiber deswegen so gut Griechisch konnten und eben die Grammatik so richtig beherrschten. Auch zum Beispiel, was die Bedeutung der Verbformen im Griechischen anbetrifft, da gibt es ja Formen, die sind Durative, die drücken aus eine fortdauernde Handlung, oder die Handlung wird beschrieben als punktuell geschehen oder als resultativ, das ist punktuell geschehen und führt nun zu einem Resultat. Aber die Schreiber im Neuen Testament, obwohl das keine Griechen waren, sondern alle Juden, außer Lukas, die benutzen die Formen genau richtig. Die brauchen am richtigen Ort ein Resultativ, am richtigen Ort ein Aorist, am richtigen Ort, Aorist ist der Punktual, am richtigen Ort einen Durativ, und eben, man sieht sogar einen so reichen Wortschatz, der sehr verwundert bei einem Fischer. Es geht aber weiter, übereinstimmende Ausdrücke der Petrusreden in der Apostelgeschichte und im zweiten Petrusbrief. Also man merkt, da ist eine Stilverwandtschaft. Zum Beispiel spricht ja Petrus in Apostelgeschichte 1, Vers 18 von dem Lohn der Ungerechtigkeit bei Judas. Und dieser Ausdruck wird dann wieder verwendet in 2. Petrus 2, Vers 13 und in Vers 15. Petrus spricht in Apostelgeschichte 3, Vers 12 über die Gottseligkeit, über die Eusebeia. Und im 2. Petrusbrief spricht er davon in Kapitel 1, Vers 3, 6, 7 und 3, Vers 11. Dann gibt es auch interessante Verbindungen zwischen dem ersten und dem zweiten Brief. Zum Beispiel der Gruß, den wir gelesen haben. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Der kommt genauso wieder vor in 1. Petrus 1, Vers 2. Aber sonst nicht im Neuen Testament. Dann spricht Petrus über die Tugend, über die Tugenden Gottes in 1. Petrus 2, Vers 8. Und genau diesen Ausdruck verwendet er wieder in 2. Petrus 1, Vers 3. Wir werden auf diesen Ausdruck noch zurückkommen. Und Das Wort kostbar, Kostbarkeit, kostbar, ist ganz typisch in den Petrusbriefen. Wenn man kurz nachschaut auf Seite 2, der viertletzte Punkt, da erwähne ich kostbare Dinge. In 2. Petrus 1, Vers 1 haben wir gerade gelesen, eingangs, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Er spricht da über den kostbaren Glauben. Und wenn wir weiterlesen würden, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also er spricht vom kostbaren Glauben und kostbaren Verheißungen. Jetzt im 1. Petrusbrief 1, Vers 7, da spricht er von der kostbaren Bewährung des Glaubens. 1, Vers 18, vom kostbaren Blut Christi. In 2, Vers 4, vom kostbaren lebendigen Stein. Der Jesus ist dieser Stein. Vers 6, der kostbare Eckstein. In Vers 7 sagt er, die Kostbarkeit des Ecksteins ist für die Gläubigen. Und in 1. Petrus 3, Vers 4 spricht er über die Frauen und sagt, der kostbare, verborgene Mensch des Herzens, beziehungsweise der unverwesliche Schmuck des sanften und stillen Geistes der gottesfürchtigen Frauen. Auch da wieder kostbar. Ein typisches Wort bei Petrus, er weiß um viele kostbare Dinge, aber in den beiden Briefen kommt das vor. Auch wieder ein Argument, dass der zweite Brief eben vom gleichen Schreiber ist wie der erste. Es gibt noch mehr solche Parallelen. Gerade im viertletzten Punkt auf Seite 1 habe ich noch etwas verwiesen. Das ist eigentlich nicht ein Zusammenhang zwischen der Apostelgeschichte und dem zweiten Petrusbrief, sondern zwischen dem ersten Brief und dem zweiten. Der Ausdruck ohne Fehl und ohne Flecken, 1. Petrus 1, Vers 18, und dieser Ausdruck kommt dann wieder vor für die Gläubigen im 2. Petrusbrief. Ja, so gibt es also diese Parallelen. Der Schreiber des 2. Petrusbriefes sagt, dass er Augenzeuge war der Verklärung Christi auf dem Berg. Da kommen wir noch dazu. Und weiter sagt dieser Schreiber, Jesus Christus habe ihm vorausgesagt, eben was sein Sterben anbetrifft. Und jetzt wusste er, das steht nun bevor, genauso wie unser Herr Jesus Christus das mir gesagt hatte. Wenn man nachliest in Johannes 21, Verse 18 bis 19, da sieht man, wie der Herr Jesus als auferstandener Petrus sagt, du wirst einmal deine Hände ausstrecken müssen und wirst hingeführt werden, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt, das sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte, um Gott zu verherrlichen. Und tatsächlich, Petrus wurde dann nach dem 2. Petrusbrief durch Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Und zwar mit dem Kopf nach unten. Also der 2. Petrusbrief sagt, ich bin der, den der Herr eben seinen Tod so vorausgesagt hatte. Und wenn wir so über den Schreiber gesprochen haben, stellt sich die Frage, an wen schreibt er? Wer sind die Adressaten? Seite 2. Das Schreiben richtet sich an dieselben Adressaten wie der erste Brief. Ich lese nochmals Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ich war der Titel, der zweite Brief des Petrus. Das ist eine spätere Hinzufügung, das ist nicht inspiriert. Und so sind die Titel in den Handschriften manchmal ein bisschen unterschiedlich formuliert. Aber das ist nicht der Grundtext. Erst Vers 1 mit Simon Petrus, Knecht, das ist der biblische Text. Aber der Text selber sagt, dass das der zweite Brief ist, der eben an die gleichen Leute geschrieben wurde wie der erste. Im ersten Brief wird dann gesagt, wer diese Leute sind. 1. Petrus 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes und so weiter. Das Schreiben ist also ein Rundschreiben, das sich an Judenchristen in verschiedenen Provinzen im Gebiet der heutigen Türkei richtete. Also alle diese Provinzen, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, waren Landschaften in der heutigen Türkei. Und da haben wir diesen Ausdruck, den Fremdlingen von der Zerstreuung, auf Griechisch ist Zerstreuung Diaspora. Und das ist eigentlich der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben, in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und wir werden dann auch noch sehen, der Brief richtet sich an die gleichen Leute, an die auch der Hebräerbrief geschrieben wurde. Denn in 2. Petrus 3, Vers 15 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und sagt, euch hat ja Paulus auch einen Brief geschrieben. Schlagen wir mal auf, 2. Petrus 3, Vers 15. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus sagt, euch Juden in Kappadokien, Bithynien, Asien und so weiter, hat auch der liebe Bruder Paulus einen Brief geschrieben. Ha, welcher Brief könnte das sein? Das können nicht die Thessalonicher Briefe sein, denn die gingen nach Thessalonich. Auch die Kolosserbriefe, Epheserbrief, die Korintherbriefe und so weiter. Auch nicht der Timotheusbrief, 1. und 2., die sind persönlich, Titusbrief auch nicht. Es gibt nur einen Brief, der in Frage käme, als Rundschreiben, der nicht an eine Gemeinde gerichtet war, sondern eben als Rundschreiben an viele Christen, das ist der Hebräerbrief. Und Petrus zählt diesen Brief zur Heiligen Schrift. Er sagt nämlich, er hat euch diesen Brief geschrieben und er ist schwierig, dieser Brief. Der Hebräerbrief ist ja ziemlich schwierig, oder? Und das ist eigentlich so, in allen seinen Briefen gibt es viele Dinge, die schwer zu verstehen sind und die werden verdreht von den Unbefestigten, wie auch die übrigen Schriften. Und der Ausdruck, die Schriften, ist ein Fachausdruck, auch im Judentum, für die Heilige Schrift, das, was von Gott inspiriert ist. Also zählt er diesen Brief des Paulus, der ein Rundschreiben war, an Juden, zählt er zu den inspirierten Briefen. Und er sagt, Paulus hat diesen Brief geschrieben nach der ihm gegebenen Weisheit. Und gerade im Hebräerbrief sieht man jemanden, der eine überwältigende Weisheit hat in der Kenntnis des Alten Testaments. Und weiter sagt er, Vers 15, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie das Paulus geschrieben hat. Nun, im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann wird wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Genau das ist der Punkt. Der Herr ist langmütig, aber ihr müsst jetzt wirklich die Konsequenzen voll und ganz ziehen. Denn viele Hebräer waren zwar bekennende Christen, aber ob sie wirklich bekehrt waren, das war eine andere Frage. Und so sagt der Hebräerbrief, ihr müsst jetzt wirklich ganz klare Sache machen, völlig durchdringen, nicht nur erleuchtet sein, sondern wirklich durchdringen. Achtet die Langmut des Herrn als Chance zur Rettung. Es passt alles. Aber schon erstaunlich, der zweite Petrusbrief wird eigentlich erwähnt durch den Judasbrief. Der zweite Petrusbrief erwähnt den ersten Petrusbrief. Und auch die Briefe des Paulus inklusive Hebräerbrief. Und der erste Timotheusbrief zitiert das Lukasevangelium als heilige Schrift. 1. Timotheus 5. Merken wir, wie das Neue Testament sich gegenseitig zitiert und auch gegenseitig eben verbindet, verknüpft und bestätigt. Schon erstaunlich. Die mussten also nicht warten, bis da irgendwo ein ökumenisches Konzil eröffnet wurde, an dem beschlossen wurde, diese Bücher gehören zur Bibel und alle anderen nicht. Dumm für unsere Gegner. Ein solches ökumenisches Konzil hat es nie gegeben. Ich muss erklären, der Ausdruck ökumenisches Konzil heißt ein Konzil der ganzen Christenheit. Solche hat es ja gegeben, zum Beispiel in Nicäa 325, wo das Bekenntnis abgelegt wurde, Jesus Christus ist nach der Bibel Gott dem Vater gleich. Oder Konstantinopel, der Heilige Geist ist wirklich Gott. 281. Dann Ephesus 431. Jesus Christus ist Gott und Mensch in einer Person. Das waren ökumenische Konzile, also wo gewissermaßen die ganze Christenheit mit eingeschlossen war. Dann gab es aber eben solche Besprechungen, die örtlich waren, wie diese Synode von Hippo, die ich heute auch erwähnt habe und so weiter. In Hippo wurde über die Frage gesprochen, welche Bücher gehören dazu. Das war nur eine lokale Synode. Es hat also nie eine Besprechung gegeben, wo für die ganze Christenheit quasi festgelegt wurde, das sind die Bücher des Neuen Testaments. Und trotzdem hat die ganze Christenheit die gleichen 27 Bücher. Also weder die katholische Kirche, noch die orthodoxe Kirche, noch die äthiopische Kirche, noch die koptische Kirche in Ägypten, noch die Reformierten, die Evangelischen, die Evangelikalen, noch irgendwelche haben andere Bücher im Neuen Testament. Und wieso kam diese Einheit zustande? Ja, weil eben das Zeugnis war klar. Es musste nachweislich von einem Apostel geschrieben sein oder von einem Propheten, der durch sie bestätigt war. Und so hat man es hat viele Bücher gegeben, die waren Fälschungen. Thomas Evangelium aus Ägypten, etwas im Jahr 140. Oder Petrus Apokalypse. Alle diese Betrügereien wurden aufgedeckt und wurden verworfen, ohne dass das quasi offiziell gesagt werden musste, so, das sind die Bücher, das ist ein weltweiter Beschluss. Nein, die Kirche musste nie, also mit Kirche meine ich jetzt die Summe der Gläubigen, die mussten nie festlegen, welche Bücher sind inspiriert und welche nicht. Sie mussten nicht festlegen, nicht beschließen, sondern sie mussten erkennen, welche Bücher sind nachweislich von diesen Aposteln, die von dem Herrn Jesus eine direkte Autorität, seine Autorität bekommen hatten. Matthäus 10, Vers 2. Er gab ihnen seine Autorität. Sie mussten erkennen, welche sind diese, und sie mussten alle Fälschungen dann ausschließen. Und dann war der Kanon des Neuen Testaments da. Es ist also keine Schwachstelle für den Glauben, die Frage des Kanons, sondern es ist gerade ein Hammerschlag. Aber das wissen viele Leute nicht. Und dann lesen sie so dumme Bücher wie Sakrileg und so weiter und meinen, mit einem Roman würden sie jetzt erfahren, was die Wahrheit ist. Also meine Kinder, wenn sie etwas wirklich erfahren wollen, wie das jetzt ist, sagen wir mit Ziegen oder mit Kaninchen, dann lesen die nicht einen Roman, dann lesen die eben ein Sachbuch oder ein Sachartikel, oder? Das ist unglaublich. Ja, gehen wir weiter. Jetzt ist klar, an wen wurde der Brief geschrieben? Wann wurde der Brief geschrieben? Circa 67 nach Christus. Nämlich kurz vor seinem Tod aus der Todeszelle in Rom. Woher wissen wir, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde unter Kaiser Nero? Aus der Kirchengeschichte von Eusebius, einem antiken Schriftsteller, Buch 2, 25, 4 bis 5. Das ist die Referenz. Interessant, der Führende der Zwölf für Israel und der Apostel für die Heiden, beide wurden durch Kaiser Nero getötet in Rom. Und zwar etwa um die gleiche Zeit, um 66, 67. Dann ein Jahr später beging Kaiser Nero Selbstmord. War Gottes Gericht, weil er diese beiden Zeugen ermordet hatte. Und dieser Selbstmord hat dazu geführt, dass der Krieg der Römer gegen die Juden, der 66 ausgebrochen war, im Jahr 68 gestoppt wurde, weil der General wollte Kaiser werden. Er ging nach Rom und er wurde Kaiser, schickte dann im Frühjahr 70 seinen Sohn nach Israel, um den Krieg zu vollenden, und so kam es zur Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Aber in dieser Zwischenzeit, ab dem Jahr 68, konnten alle Christen fliehen. Sie kannten Lukas 21, Vers 20, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, so wisst, dass ihre Zerstörung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, fliehen, aus Jerusalem fliehen auf die Berge. Das haben sie gemacht. Sie sind nach Pella gegangen und sind alle dort in Sicherheit gebracht worden, sodass keiner umkam bei der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Während über 1 Million Juden umkamen. Also wenn man diese Verquickung sieht, ja, also der Tod von Petrus und Paulus, die dann zum Gericht über Nero geführt haben, und dieses Gericht über Nero hat die Rettung aller messiasgläubigen Juden im Land Israel zur Folge gehabt. Das staunt man, ja? Wie ist der Brief aufgebaut? Die Grobstruktur. 4 große Teile. Römisch 1, Ermahnung zu Wachstum im Glauben. 1 bis 11. Römisch 2, zur Bedeutung der Prophetie. 1, 12 bis 21. Hier wird erklärt, was ist der Sinn der Prophetie. 3, Warnung vor Irrlehren. Das ganze Kapitel 2. Und 4, prophetischer Ausblick. Das ganze Kapitel 3. Jetzt wollen wir so einen Gang durch diese 3 Kapitel zusammen unternehmen. Im ersten Vers haben wir gelesen, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Hier wird die Gottheit Christi ganz eindrücklich bezeugt. Wenn es da so heißt, unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, dann bezieht sich unseres Gottes auf Jesus Christus. Oder sonst müsste es heißen, unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Dann wären das 2 verschiedene Personen. Ja? Und im Griechischen ist das auch wirklich genau so. Ich habe das darum auf Griechisch wiedergegeben. Tu teu hemon, kaisoteros Jesu Christu. Wörtlich ist das des Gottes unseres und Heilandes Jesu Christi. Eine wichtige griechische Grammatikregel nennt man Sharpe's Rule. weil ein Herr Sharp das vor langer, langer Zeit entdeckt hatte. Und er hat diese Regel durchgetestet in der griechischen Literatur außerhalb der Bibel und hat da Listen gemacht, wo die gleiche Regel vorkommt. Und keine Regel ohne Ausnahme. Ja, alle Regeln haben doch Ausnahmen. Aber hier haben wir eine Regel ohne Ausnahme. Er hat nämlich keine Ausnahme gefunden. Ja. Also, keine einzige Ausnahme dieser Regel hat er gefunden. Und zwar ist die Regel kompliziert formuliert so. Zwei Nomen, Hauptwörter. A und B. Sie dürfen keine Eigennamen sein. Also nicht Fritz oder Franz. Natürlich nicht Paulus oder Petros, ja. Keine Eigennamen. Sie müssen in der Einzahl stehen, mit dem Wörtchen und verbunden sein. Der bestimmte Artikel, der die das, darf nur vor dem ersten Nomen stehen. Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann bedeutet das, A und B ist das Gleiche. Ja, was ist A? Das erste Nomen ist Gott, das zweite Nomen Heiland. Vor dem ersten Nomen steht des Gottes auf Griechisch. Das Ganze ist mit und verbunden. Dann ist also Gott die gleiche Person wie Heiland. Also wenn ich daraus gekommen ist, muss man daheim das nochmals durchlesen. Bis man es hat. Das lohnt sich, diese Regel zu haben, weil es gibt immer mehr Leute, die die Gottheit Christi leugnen. Und die versuchen, unter den Gläubigen Eingang zu finden. Ganz, ganz schlimm. Und denen muss man wirklich Widerstand leisten können, ohne irgendwie nachzugeben. Und sie können diese Argumente nicht widerlegen. Ich habe hier übrigens noch ganz viele andere Stellen aufgeführt, wo Jesus Christus Gott genannt wird. Johannes 1, Vers 2, Johannes 20, 28, Apostelgeschichte 20, 28, Römer 9, Vers 5, 1. Timotheus 3, Vers 16, Titus 2, Vers 13, wo wir wieder Sharps Rule finden, Hebräer 1, Vers 8, 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, gerade vorher in 1. Johannes 5, Vers 20 wird auch noch über den Vater gesprochen. Aber er sagt dann Jesus Christus, dieser. Und dieser ist das Naheliegende, ja? Es steht eben nicht jener im Griechischen, das wäre dann Ekenos. Es steht aber Hutos, das Naheliegende. Also dieses weist zurück auf die am letzten genannte Person, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ganz, ganz klare Bezeugung. Und eben auch hier, kostbare Glauben haben wir empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und das ist eben nicht nur bei Irrlehren, die unter den Gläubigen Einlass zu finden suchen, die die Gottheit Christi leugnen, sondern eben auch solche Bücher, wie ich sie erwähnt habe, zum Beispiel eben dieses Skandalbuch, der Sakrileg, wo er gesagt hat, ja, die Gottheit Christi, das ist eine Erfindung aus dem 4. Jahrhundert. Das stand früher nicht in den Schriften des Neuen Testaments. So ein Unsinn. Wir haben ja Handschriften genügend aus der Zeit des 3. Jahrhunderts, aus dem 2., sogar aus dem 1. Jahrhundert haben wir neutestamentliche Handschriften. Und die Gottheit Christi wurde immer bezeugt. Ja, aber darum insistiere ich so auf diese Eröffnung des Petrusbriefes. Jesus Christus, unser Gott und Heiland. Er spricht da über Erkenntnis. In Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Hier ist jetzt Gott nicht die gleiche Person wie Jesus. Also da ist nicht Sharps Rule, da ist jetzt gemeint in der Erkenntnis Gottes des Vaters und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn wir Gott, den Vater, erkennen und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, darin finden wir eben Gnade Gottes und seinen inneren Frieden. Petrus spricht 7-mal von Erkenntnis. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 2. Petrus 1, Vers 2, Vers 8, 2, Vers 20, da ist das Wort Epignosis, Vollerkenntnis, und dann benutzt er auch Gnosis, einfach Erkenntnis. 2. Petrus 1, Vers 6, 2-mal, und 3, Vers 18. 7-mal betont der Apostel Petrus die Erkenntnis. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, Erkenntnis ist nicht so wichtig. Und das ist sowieso nur so für die Gescheiten und für die Intellektuellen und so. Ja, also Petrus war ein Fischer. Und er schreibt 7-mal von der Wichtigkeit der Erkenntnis. Und man könnte sogar sagen, wenn schon der zweite Brief ein Vermächtnis ist, ein testamentarisches Vermächtnis, da schreibt man wirklich nur noch das, was einem wirklich ganz wichtig ist, ja, dann ist aber das Schlusswort erst recht das Vermächtnis. Also das Vermächtnis des Vermächtnisses. Und wie endet er in Kapitel 3, Vers 18? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist wieder Sharps Rule. Also Herr und Heiland ist die gleiche Person. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Wir müssen ihn erkennen, seine Herrlichkeit und seine Größe. Und darin erfahren wir dann Gottes Gnade und seinen Frieden, den wir tagtäglich neu brauchen. Nicht wahr, wenn er sagt Gnade und Friede euch, dann sagt er nicht, ihr solltet endlich mal Frieden mit Gott haben. Nach Römer 5, Vers 1. Das hatten sie schon längst. Durch den Glauben gerechtfertigt haben wir Frieden mit Gott. Aber warum wünscht er Frieden? Das ist der Friede im Herzen, den wir so leicht verlieren, aber immer wieder neu geschenkt bekommen sollen. Und so sind das zwei verschiedene Dinge, die wir unterscheiden müssen. Wenn wir uns wirklich bekehrt haben und zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, dann hat uns Gott gerechtfertigt und wir haben Frieden mit Gott. Das heißt, Gott ist nicht mehr der Gott, vor dem wir Angst haben müssen, weil er uns einmal in die Hölle werfen wird. Nein, wir haben Frieden mit Gott. Der Richtergott ist unser Rettergott. Aber es gibt so viele Dinge, die uns den Frieden aus dem Herzen rauben, im Alltag. Und darum sagt er, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Es soll sogar eine Steigerung geben in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also wenn wir den Herrn erkennen, immer mehr von seiner Herrlichkeit sehen, den Vater erkennen, immer mehr von ihm verstehen, da dürfen wir auch diese Gnade und diesen Frieden im Herzen mehr und mehr erleben. Über die kostbaren Dinge habe ich bereits gesprochen. Jetzt kommen wir zu dieser Kette des geistlichen Wachstums. In diesem ersten Abschnitt geht es ja um Ermahnung zu Wachstum im Glauben. Ich lese nochmals ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit oder Frömmigkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Eben deshalb reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet. In eurem Glauben, die Tugend. In der Tugend, die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Daher, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals strauchen. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Hier haben wir eine Kette des geistlichen Wachstums. Das erste ist Fleiß. Allen Fleiß aufbieten. Also wir sollen nicht faul sein im geistlichen Leben. Das erste ist mal Fleiß. Und dann sagt er, im Fleiß, und das sollen wir aufwenden, im Glauben. Und in dem Glauben die Tugend. Das griechische Wort Tugend kann man übersetzen mit Tüchtigkeit, geistliche Kraft, Energie, Entschiedenheit. Das ist das Gegenteil eines Waschlappens. Das wird übrigens noch in der alten Elberfelder in der Fußnote so erklärt. Tüchtigkeit, geistliche Energie, Entschiedenheit. Dann der vierte Punkt ist Erkenntnis. Fünfter Punkt Enthaltsamkeit, dass man also auf Dinge verzichten kann. Und gerade auch auf sündige Dinge. Und dann das Aushalten, das Ausharren. Und in dem Ausharren, da soll die Gottseligkeit sein, die Frömmigkeit oder Gottesfurcht. Achtens die Bruderliebe, griechisch Philadelphia. Und dann die Liebe, das ist auf Griechisch Agape. Das wird unterschieden. Also Agape ist das Wort im Neuen Testament für die Liebe Gottes, die uns lieben kann, ohne dass in uns selbst etwas Liebliches gewesen wäre. Gott konnte Sünder einfach so lieben. Das ist Gottes Liebe. Also die Bruderliebe, da haben wir einen Grund, warum wir jemanden lieben, weil er auch zu den Erlösten gehört. Aber Petrus sagt, und in der Bruderliebe noch ein Glied dazu in der Kette, einfach die göttliche Liebe, die Agape. Die so schön beschrieben wird von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Die Liebe aber ist, und er beschreibt, was alles, was sie ist und was sie nicht ist. Und da haben wir das Wort Agape. Also diese Kette, 9 Glieder im geistlichen Wachstum. Und Petrus sagt, wenn wir darauf achten, dass alle diese Dinge gleichzeitig in unserem Leben vorhanden sind, dann hat das Auswirkungen. Vers 9, denn bei welchem diese Dinge nicht sind, nein, vorher schon, Vers 8 und Schluss. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und da sehen wir, das Erkenntnis und praktisches Glaubensleben, das gehört eben zusammen. Wenn wir wirklich praktisch mit dem Herrn leben, dann haben wir wahre Erkenntnis. Also es ist wirklich eine Ausflucht, wenn man sagt, ja, Erkenntnis ist so wichtig, und das Praktische ist wichtig. Ja gut, wenn das Praktische wirklich da ist, dann kommt die Erkenntnis. Das ist wie bei Daniel. Der hatte sich im Herzen vorgenommen, sich nicht mit sündigen Dingen zu verunreinigen. Und dann hat Gott ihm Erkenntnis gegeben. Und diese Erkenntnis hat ihn noch mehr dazu geführt, treu zu sein im Praktischen, und hat noch mehr Erkenntnis bekommen. Dann eine Spirale nach oben. Und er sagt aber auf der anderen Seite, bei den Leuten, bei denen diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, er sieht gar nichts, oder ist kurzsichtig, er sieht nur gerade das in der Nähe, ja, und so weiter. Weiter sieht, wird alles so komisch, unklar. Hier haben wir eine Erklärung, wenn alles so unklar ist. Und dabei, heute ist das eine moderne Tugend, wenn man sagen kann, ist nicht einfach alles so klar. Ja, man kann ganz verschiedene Standpunkte haben. Man kann nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ja, es ist sehr, sehr modern, kurzsichtig zu sein. Würde das bedeuten? Nein, aber wenn das wirklich bei uns vorhanden ist, dann schenkt uns Gott eben auch, dass wir über die Kurzsichtigkeit auch weiter sehen können. Und er sagt, bei solchen Leuten ist es auch so, dass sie die Reinigung der früheren Sünden vergessen haben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist eine große Gefahr für uns Gläubigen, dass wir gerne vergessen, was Gott uns alles vergeben hat. Ist ja menschlich verständlich. Wenn es schon vergeben ist, dann verdrängen wir es auch und denken nicht so gern daran zurück. Aber es ist schon immer wieder wichtig, dass man auf die Bekehrung zurückkommt. Und sieht, das ist wirklich ein Wunder, was Gott bewirkt hat, dass wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Und so wird die Bekehrung eigentlich, wenn wir uns gesund geistlich entwickeln, wird die immer größer, nicht kleiner. Ja, damals, da wusste ich sowieso noch nichts und so. Nein, das wird immer größer. Das, was Gott gewirkt hat, und es wird uns größer, seine Gnade, die uns alles vergeben hat. Und wenn man diese Dinge vergisst, was Gott uns vergeben hat, dann hat man plötzlich auch Mühe, anderen zu vergeben. Aber wenn man immer wieder sich bewusst ist, was Gott uns alles vergeben hat, kein Problem. Natürlich, kannst du mir das vergeben? Das ist doch klar. Gott hat mir auch alles vergeben. Ist doch gar keine Diskussion, natürlich vergebe ich. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt aus dieser neunfältigen Kette. Und er sagt weiter, sie sollen sich befleißigen, die Berufung und Erwählung festzumachen. In Kapitel 1, Vers 2, im ersten Brief hat er ja gesagt, sie seien auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Ich habe ja einmal einen Bibelschultag über das Thema der Auserwählung zur Vorbestimmung gemacht und dabei erklärt, Gott hat die Menschen, von denen er in seiner Allwissenheit wusste, dass sie einmal die Gnade annehmen werden, die hat er auserwählt. Zur Rettung, zur Vorbestimmt, zur Sohnschaft. Dass sie Kinder Gottes und Söhne und Töchter Gottes werden. Und jetzt kann man wissen, ob man auserwählt ist. Natürlich. Wie Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1 am Anfang, wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ja, haben die in den Büchern Gottes nachschauen können? Nein. Die Thessalonicher hatten sich bekehrt und gingen durch eine schwere Verfolgung hindurch. Paulus hatte Angst, dass die wieder vom Glauben wegkommen. Und wird dann bestätigt durch den Besuch von Timotheus, nein, die haben festgehalten. Sie sind wirklich treu im Glauben. Und das hat für ihn die Bestätigung gegeben, die sind wirklich echt wiedergeboren. Und so gibt es eben diese Bestätigungen, die zeigen, dass jemand wirklich auserwählt ist, ein Wahrgläubiger ist. Und wenn jemand eben wirklich dem Herrn nachfolgen will und sein Leben auch in die Heiligung stellt, das heißt, dass er Fortschritte machen will im geistlichen Leben, da wird deutlich, dass jemand ein echter Gläubiger ist. Und so ist es nicht. Tja, wir werden dann mal im Rückblick mal sehen, ob ich auserwählt war oder nicht. Nein, wir können es jetzt wissen. Aber Petrus sagt, wenn ihr eben so im Glaubensleben Fortschritte macht, dann wird eure Erwählung und Berufung eben festgemacht, bestätigt durch die Auswirkungen im praktischen Leben. Und dann sagt er Vers 11, und auf diese Weise wird euch so ein richtig geistlich unterstützter Zugang eröffnet ins ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Hier steht ewig. Das ist nicht nur das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich geht ja nach Offenbarung 20.000 Jahre und dann ist fertig.
Aber das Reich geht dann weiter auf der neuen Erde. Und darum steht in Offenbarung 22, Vers 5, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so spricht Petrus also über das kommende Reich, nicht nur das messianische Reich für 1000 Jahre, sondern über das ewige Königreich. Das ist mit die Hoffnung der Christen. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Teil, über die Bedeutung der Prophetie. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, Paulus beschreibt ja auch in 2. Korinther 5 unseren Körper als eine Hütte, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn nicht indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, haben wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern als die da Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Denn ihr empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche, der Morgenstern aufgehe in euren Herzen, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Also Petrus weiß, dass er bald sterben wird. Er will aber eben dieses letzte Vermächtnis weitergeben, damit die Gläubigen diese Dinge wissen, auch wenn er nicht mehr da ist. Dazu ist das ganze Neue Testament geschrieben worden. Der Judasbrief sagt in Vers 3, wir sollen für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Gott hat also diese Offenbarung des Neuen Testaments nur einmal gegeben und jetzt müssen wir dafür einstehen. Und nun spricht Petrus über das Ereignis auf dem Berg der Verklärung. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das wird ja berichtet in Matthäus, Markus und Lukas. In Matthäus, können wir das kurz aufschlagen, 17, Vers 1, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Da kommt Mose und Elia. Warum eigentlich dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung? Schauen wir mal in Kapitel 16. Da sagte der Herr Jesus in einer Rede, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es sind gewisse, griechisch Tines, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich, oder in seinem Königreich. Gestern nach einem Vortrag kamen junge Leute, die haben gefragt, eine Frage,
Wie ist das eigentlich? Da steht doch in den Evangelien, Jesus Christus hat gesagt, es werden gewisse Leute nicht sterben, bevor sie die Wiederkunft Christi erlebt haben. Er sagt, ja, da steht im Evangelium Matthäus, Markus und Lukas. Und in jedem Fall, was ist die nächste Geschichte, die dann kommt? In jedem Evangelium. Nicht. Die Geschichte vom Berg der Verklärung. Und da für einen kurzen Moment hat der Herr Jesus die Herrlichkeit angenommen in seinem Königreich. Sein Gesicht strahlt wie die Sonne. Seine Kleider leuchten wie der Blitz in einer Parallelstelle. Und da haben sie ihn gesehen in seinem Reich. In der Herrlichkeit seines Reiches. Und Mose als Vertreter der Tora, Elia als Vertreter der Propheten kommen. Beide, die Propheten, das Gesetz und die Propheten haben hingewiesen auf den Messias, der einmal kommen wird als König. Aber jetzt war er ja nicht als König der Welt gekommen. Dieses Ereignis sollte ein Pfand sein, eine Bestätigung. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das erste Mal kam er als der leidende Messias, das zweite Mal wird er kommen als der herrschende Messias. Und diese drei Zeugen sollten Augenzeugen sein von dieser Herrlichkeit, die dann die ganze Welt einmal in der Zukunft sehen wird. Aber da haben sie eben den Herrn Jesus in der Herrlichkeit seines Reiches gesehen, bevor sie gestorben sind. Und diese drei Apostel, die sollten davon ein Zeugnis ablegen. Und wie war das? Seite 3. Jakobus, einer der drei Zeugen der Verklärung Christi, wurde bereits um 47 nach Christus ermordet. Apostelgeschichte 12, 1-2. Herodes Agrippa hat ihn getötet. Und dann heißt es dort, als er sah, das gefiel den Juden, dann wollte er auch noch Petrus umbringen. Aber das ließ Gott ja nicht zu. Dann kam ja diese absolut ungewöhnliche Intervention. Ein Engel holt ihn aus dem Gefängnis und befreit ihn. Also, es waren drei Zeugen. Und nach 5. Mose 19, Vers 15, ein glaubwürdiges Zeugnis vor dem Gericht Israels musste aus mindestens zwei oder drei Zeugen bestehen. Jetzt war bereits einer getötet, jetzt waren noch zwei. Herodes, angestiftet von Satan, wollte jetzt auch noch den zweiten Zeugen ermorden. Hat Gott eingegriffen. Petrus durfte noch nicht sterben. Er musste noch während Jahren dieses Zeugnis ablegen. Der Herr Jesus kommt ein zweites Mal und wir haben ihn bereits gesehen in der Herrlichkeit seines Reiches. Und so ging es also noch Jahre, bis dann im Jahr 67. Da wurde er dann von Nero gekreuzigt. Und der letzte Zeuge, Johannes, starb dann im Jahr etwa 100 nach Christus. Als der letzte Apostel. Aber Petrus wollte in seinem Brief dieses Vermächtnis noch schriftlich weitergeben, damit es noch weiter da wäre als Zeugnis, wenn dann Johannes den nächsten 30 Jahren noch der einzige Augenzeuge war von diesem Ereignis. Ja? Also unter diesem Hintergrund sehen wir, da steckt etwas ganz Besonderes dahinter. Und Petrus sagt, schaut einmal, wir sind Augenzeugen gewesen. Wir erzählen euch nicht irgendwelche Mythen. Manche Bibeln übersetzen Fabeln, aber das hat nichts zu tun mit Tieren, die sprechen, wie bei La Fontaine, ja? La cigale ayant chanté tout l'été. Die Grille, die den ganzen Sommer nur gesungen hat, aber nichts für den Sommer bereitet hat. Nein, das sind schöne Geschichten. Sehr schöne. Aber nichts gegen die. Hier steht das Wort Mythen, Mythos, und das meint religiöse Fantastereien. Das sind Mythen. Und das ist übrigens auch das Typische von diesen religiös-fantastischen Filmen heute, die so populär sind, wie Herr der Ringe und auch das von C.S. Lewis mit Narnia, ja, das
das gehört alles in dieses Gebiet. Aber Petrus sagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir erzählen euch wirkliche Dinge als Augenzeugen. Wir haben eben, Vers 16, haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, als Augenzeugen seiner Majestät. Und jetzt sagt er in Vers 19, ganz wörtlich, und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter. Das prophetische Wort war sowieso befestigt. Aber durch dieses Ereignis wird das nochmals von Gott bestätigt. Das kommt schon noch. Die Juden, die meisten erwarteten damals das Reich in Herrlichkeit. Es war noch nicht. Das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und so ist es bestätigt. Petrus spricht dann auch über diese Erscheinung auf dem Berg, als eine Stimme kam, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so finden wir dieses Zeugnis 7-mal im Neuen Testament. Ja, wir finden es in Matthäus, Markus, Lukas bei der Taufe am Jordan. Dann Matthäus, Markus, Lukas auf dem Berg der Verklärung. Und im zweiten Petrusbrief, so haben wir 7-mal dieses Zeugnis über den geliebten Sohn Gottes. Und er sagt, das prophetische Wort, das ist eine Lampe. Das ist wie eine Lampe an einem dunklen Ort, die leuchtet. Und wir müssen auf diese Lampe schauen. Jetzt ist die Welt dunkel. Der Jesus, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, ist nicht mehr da. Jetzt ist die Welt dunkel. Aber wir haben diese Lampe und die hilft uns, dass wir uns orientieren können. Wir warten, bis der Tag anbricht. Ja, weil der Herr Jesus, wenn er wiederkommt, er wird kommen am Tag des Herrn. Das ist schon im Alten Testament, Zephania 1, Jesaja 13 und viele, viele andere Stellen sprechen immer über den Tag des Herrn. Das ist der Tag des Gerichtes Gottes über die Welt. Dann wird Jesus Christus kommen in Macht und Herrlichkeit. Also beim Tag des Herrn wird es wieder Licht werden. Und in Malachi, ganz am Schluss, 4 Vers 2, oder in anderen Bibeln ist das Kapitel 3, einer der letzten Verse, da heißt es, dass dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird. Also dann wird der Jesus als das Licht der Welt wieder erscheinen. Und so warten wir also jetzt in der Nacht, er ist noch nicht da, bis der Tag anbricht. Aber er sagt hier, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Der Morgenstern, also wenn bereits eben das Licht über dem Horizont kommt, die Sonne ist aber noch nicht da, dann verschwinden ja immer mehr die Sterne. Und einen Stern sieht man halt ganz besonders gut. Das ist der gleiche, den man eben am Abend, wenn er da ist, so gut sehen kann, wenn sogar noch eben der Himmel ziemlich hell ist, weil die Sonne gerade eben erst über dem Horizont untergegangen ist. Andere Sterne sieht man noch nicht, aber den sieht man schon. Das ist der Abendstern. Das ist beides Mal die Venus, der Planet Venus. Ja, In diesem Jahr konnte man die Venus oft so eindrücklich sehen, ja, sogar zusammen mit dem Mond, wer das beobachtet hat. War ganz, ganz toll. Aber eben der Morgenstern ist dann noch sichtbar, aber bevor die Sonne aufgeht. Und der sagt, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Was ist damit gemeint? Ich habe die Stellen angegeben auf dem Blatt. Wir lesen Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und dann Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Plötzlich. Amen. Komm, Herr Jesus.
Also der Herr Jesus sagt, ich bin der glänzende Morgenstern, gerade im Zusammenhang, wo es um seine Wiederkunft geht. Das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus für die Gemeinde. Nicht wahr? Der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist wohnt seit Pfingsten auf der Erde, in der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird auch der Heilige Geist weggehen. Darum sagt der Geist und die Braut, komm. Und wenn die Entrückung geschieht, dann wird eben auch der, nach 2. Thessalonicher 2, der zurückhält. Und es wird auch gesagt, das, was zurückhält, weil eben Geist auf Griechisch sächlich ist, das Geist. Topneuma. Das, was zurückhält, Topneuma, das Heilige Geist. Aber weil der Heilige Geist eben Gott ist, eine Person, wird er eben genannt, der, welcher zurückhält, mit dem männlichen Fürwort. Er wird weggehen mit der Gemeinde und dann kann der Antichrist kommen und dann kommt es zur Katastrophe, zum Tag des Herrn, zur großen Drangsal. Aber eben für die Gläubigen, sagt Petrus, ihr müsst auf das prophetische Wort achten, bis der Tag anbreche, der Morgenstern aufgehe. Das ist die Hoffnung der Gläubigen, die Entrückung der Gemeinde. Eben geschieht noch, bevor dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht zum Gericht, aber dann werden wir ja mit dem Herrn kommen. Also wir müssen ja gehen, damit wir mit ihm kommen können. Und so ist es ganz wichtig, also hier diese Wahrheit der Entrückung auf die Lampe schauen, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe. Und wo geht er auf? In euren Herzen. Das will sagen, dass diese Wahrheit eine Wahrheit ist, die tief in den Herzen der Gläubigen drin sein muss. Etwas Kostbares für den Glauben. Dass wir uns nicht rauben lassen, sondern dass uns eben wertvoll und kostbar ist, diese Erwartung. Wir warten, bis er kommt als der Morgenstern, bevor die Gerichte toben. Wir warten auf Christus, nicht auf den Antichristus. Und dann erklärt er weiter, die Inspiration der Bibel. Vers 21, denn die Weissagung oder die Prophetie, das gleiche Wort auf Griechisch, es gibt keinen Unterschied zwischen Weissagung und Prophetie, ja? Nur auf Deutsch kann man so oder so sagen. Die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Es ist interessant, wenn in Römer 8 über das Glaubensleben gesprochen wird, heißt es, so viele, fangen wir es auf, das ist ganz wichtig. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das ist ein Durativ. Darum hier eine allgemeine Wahrheit. Also alle diejenigen, die ganz normal im Alltag regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind wahre Gläubige, die zur Familie Gottes gehören. Sie sind Söhne und Töchter Gottes. Aber hier bei der Inspiration heißt es nicht, diese Männer waren geleitet vom Heiligen Geist, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Also wir haben das Anliegen, dass wir wirklich auch in den alltäglichen Dingen durch den Geist Gottes geleitet werden. Und darum ist es auch wichtig, in ganz alltäglichen Dingen, dass man betet. Auch in kleinen Sachen, nicht nur in den wichtigen Entscheidungen. Und so kann der Heilige Geist in unseren Herzen die Überzeugung wirken, das ist Gottes Wille. Und das, ja? Aber wir merken, dass wir vielleicht manchmal gebetet haben und dann haben wir doch irgendwie das Falsche gekauft. Aber bei der Inspiration konnte das nicht geschehen. Die wollten schon das Richtige schreiben und dann haben sie doch noch etwas Falsches dazu geschrieben. Also dort hat der Heilige Geist eben in einer so starken Weise getrieben, dass sie nur das eben als Wort Gottes weitergeben konnten, was eben Gottes Wort war. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber es ist sowieso so, dass in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo der Apostel Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott inspiriert oder von Gott gehaucht. Dort steht etwas, das noch über das hinausgeht. Hier steht nur, diese Männer waren getrieben vom Heiligen Geist. Dann könnte man sagen, ja gut, die waren getrieben, haben Inspiration bekommen, aber beim Aufschreiben haben sie vielleicht noch falsche Dinge aufgeschrieben. Aber Paulus sagt, die Schrift ist von Gott inspiriert. Das heißt, das Endprodukt des Inspirationsvorganges, nämlich das, was schließlich auf Papyrus oder auf welche Vorlage auch immer, geschrieben wurde, das ist von Gott gehaucht, inspiriert. Also das ergänzt sich. Die Schreiber selber waren vom Heiligen Geist getrieben und schließlich das, was sie geschrieben haben, das ist inspiriert von Gott. Wir haben noch eine wichtige Aussage da in Vers 20, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Ein bisschen schwierig. Er will damit sagen, es gibt keinen Abschnitt in der Bibel, der sich einfach so aus sich selbst heraus verstehen lässt. Der sich selbst auslegt. Also sagen wir haben Matthäus 17 und der Abschnitt ist in sich klar. Nein, wir brauchen eben die ganze Bibel. Es ist so, dass ein Abschnitt Licht wirft auf den anderen. Und das machen wir die ganze Zeit, oder? Ständig sind wir am Hin und Her machen, nach vorne, nach hinten und so. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, also, immer muss man so viel blättern. Aber es ist eben genau der Punkt, weil kein Abschnitt in sich selbst erklärend ist. Und darum ist es auch wichtig in einer Predigt, dass man nicht denkt, wir lesen ein paar Verse und jetzt wird einfach über diese Verse gesprochen, fertig. Nein, wir müssen immer den innerbiblischen Bezug machen. Das heißt nicht, dass man jedes Mal die Bibelstelle auch unbedingt nachschlagen muss. Man kann auch den Bezug einfach erklären. Nur, es ist natürlich so, da wo man die Bibel nachschlägt und selber nochmals nachliest, das bleibt auch besser hängen im Gedächtnis. Ich habe das von Jugend an mir so eingeprägt, in Predigten, die ich zuhöre, dann schlage ich die Bibelstelle nach. Und auch wenn es heißt Johannes 3, Vers 16, das bin ich sowieso auswendig. Das war der erste Vers, den ich wirklich mal auswendig konnte. Oder nein, zuerst als unser Vater, als ganz, ganz klein, und da hat meine Großmutter mir 50 Rappen dafür geschenkt. Aber nur, ich will sagen, auch dann schlage ich nach. Und so wird einfach, das Gehörte kann sich einprägen und durchs Nachschlagen wird es eben auch optisch eingeprägt. Und so brauchen wir das ganze Wort Gottes und nur so können wir die Heilige Schrift eben mehr und mehr verstehen. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden. Jetzt kommt dieser dritte Teil, überschrieben mit Warnung vor Irrlehrern. Petrus erklärt den Juden, es sind ja Juden aus der Diaspora, unter dem Volk, das heißt unserem jüdischen Volk, da gab es früher viele falsche Propheten. Und jetzt, wo wir in der Zeit der Gemeinde sind, der Christenheit, da wird es auch viele falsche Lehrer geben. Die falschen Lehrer sind also das Entsprechende zu den falschen Propheten im Alten Testament. Die werden
verderbliche Sekten nebeneinführen. Das Wort Sekten hat hier die Bedeutung von Irrlehren. Sie werden also verderbenbringende Irrlehren nebeneinführen, das heißt ziemlich deutlich versteckt. Das ist ganz selten, dass Irrlehrer so völlig durchschaubar kommen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass einer gekommen ist und sagte, so, jetzt möchte ich euch mal etwas Falsches beibringen. Und was ich auch erlebt habe, wie die in einer ersten Phase ganz versteckt, sag mir, ja, aber ist das möglich, dass ich das gesagt? Das wäre doch Alphasöhne. Nein, ich wäre keine Alphasöhne. Nein, stimmt nicht. Das ist Verleumdung. Und dann später wird es immer klarer, immer klarer. Und dann wird es mit dem Holzhammer, ja? Werden die Dinge gebracht. Aber eben, zuerst gewöhnt man die Leute ein bisschen an diese fremden Gedanken. Ja, aber das kommt noch nicht so ganz durch, oder? Bei gewissen regt sich Widerstand. Das ist eben die Anfangsphase. Und mit der Gewöhnung kann man dann ein bisschen weitergehen. Und dann kommt die nächste Phase. Plötzlich wird die Gottheit Christi geläutet. Aber eben, es ist so hinterhältig, verdeckt eben, sie führen das neben ein. Oft nicht offensichtlich. Und dann, und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Also sie anerkennen die Autorität von Christus nicht über ihrem Leben an. Es sind Menschen, die kommen in ihrer eigenen Autorität. Sie beugen sich nicht dem Herrn und seinem Wort. Und jetzt sagt er weiter in Vers 2, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Also es war ganz klar vorausgesagt, diese Irrlehrer werden in der Christenheit Erfolg haben, viele werden auf sie hören. Und das wird dazu führen, dass man dann über den Glauben, über den Weg des Glaubens, das ist der Weg der Wahrheit, werden die Menschen spotten und lästern. Seht ihr mal, was die machen. Und weiter, Vers 3, und durch Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten, welchen das Gericht von Alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Erkünstelte Worte bedeutet auch betrügerische Worte. Eben immer irgendwie verdeckt. Das merkt man dauernd, diese Leute kann man manchmal sehr schwierig greifen. Sie sind wie ein Fisch. Das habe ich schon erlebt. Und sagte einer irgendetwas, ja, ich könnte mir also schon vorstellen, dass es zwei Jesaja gegeben hat. Haben wir mal einer gesagt. Natürlich nicht wegen der bibelkritischen Idee, natürlich nicht. Aha. Aber, also, sie machen eigentlich eine Tür auf für falsche Gedanken, weil die Bibel sagt ja ganz klar, dass das vorne und das hinten in diesem Buch ist alles von Jesaja. Wird ausdrücklich bezeugt im Neuen Testament. Und schon wird eine Tür aufgetan. Nein, natürlich nicht, mit Bibelkritik habe ich nichts zu tun. Man kann sich greifen, es ist glatt wie ein Aal, glatt wie ein Fisch. Und so kommen sie eben, sie verhandeln mit erkünstelten Worten, aber das Gericht Gottes ist über sie klar prophezeit. Und jetzt bringt Petrus verschiedene Beispiele, die dann Judas in seinem Brief nochmals anführt, eben in Bestätigung von dem, was der Apostel Petrus schon früher gesagt hat. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. drei Beispiele, wie Gott eben das Gericht gebracht hat. Bei Engeln, die gesündigt haben, bei der Sintflut und bei Sodom und Gomorra. Ich habe auf dem Blatt, das ist eigentlich in der Reihenfolge ein bisschen quer gekommen, der Punkt 4 auf Blatt 3. Da steht 2. Petrus 2, Vers 4 und der Tartarus. In 2. Petrus 2, Vers 4 wird das Gefängnis gefallene Engel als Tartarus bezeichnet. Weil hinabstürzen ist auf Griechisch Tartaroo. Das kommt übrigens in der Bibel nur hier vor. In den Tartarus hinabwerfen. Wir kennen ja den Tartarus aus der griechischen Mythologie. Das ist der Aufenthaltsort der verstorbenen Gottlosen. Aber im Neuen Testament wird dieser Ausdruck Tartarus eben verwendet für den Ort, wo die gefallenen Engel von Gott festgehalten werden. Der Tartarus wird an anderen Stellen, in Offenbarung 20 zum Beispiel, wird er genannt der Abyssus. Also der Abgrund ohne Boden heißt das. Der Abyssus, das ist der Ort, wo die gefallenen Engel hingebracht werden. Der ist eigentlich identisch in der Bibel mit dem Scheol oder dem Hades. Das ist das Totenreich. Aber im Zusammenhang mit den Engeln wird dieser Ort nie Totenreich, eben Scheol oder Hades genannt, sondern eben Tartarus oder Abyssus. Und zwar aus dem Grund, weil Engel eben nicht sterben können. Nur Menschen können sterben. Engel sterben nicht und darum wird dieser Ort, das Totenreich, für sie nicht Totenreich genannt, sondern Tartarus. Aber es ist eigentlich der gleiche Ort, wo die Verstorbenen hinkommen, die Gnade nicht angenommen haben. Und da sind diese Engel gebunden worden. In Judasbrief wird gesagt, in der tiefsten Finsternis sind sie dort festgehalten. Ja, es ist eigentlich Zeit für die große Pause. Wir fahren weiter mit dem Tartarus. Und kommen dann wieder hinauf, natürlich. Wir haben noch einiges vor. Also wir haben gesehen, diese drei Gerichte als Beweis, dass Gott das Böse bestraft und dass er auch diese falschen Lehrer in der Christenheit einmal bestrafen wird.